Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine.
Laut aktuellen Prognosen werden in Hamburg bis 2035 rund 133.000 Fachkräfte fehlen. Das wäre jede sechste Stelle. Doch es gibt verheißungsvolle Impulse aus der Hamburger Wirtschaft, diesen trüben Aussichten entgegenzuwirken. Und damit begrüße ich Sie zur neuen Ausgabe des Zukunftspodcasts der Handelskammer Hamburg. Der Fachkräftemangel droht auch im IT-Bereich riesige Lücken zu reißen. Die Branche zählt in Hamburg 10.400 Unternehmen und mehr als 41.000 Mitarbeitende. Doch das bildet den Arbeitsmarkt für Fachkräfte mit IT-Kenntnissen nicht mehr ab. Bis 2040 werden voraussichtlich 640.000 ITler in Hamburg fehlen. Jedes fünfte deutsche Unternehmen klagt jetzt schon über zu wenige IT-Fachkräfte. Dagegen stemmt sich mein heutiger Gast. Dalia Das ist Gründerin und CEO der Neue Fische GmbH, School and Pool for Digital Talent. Das Hamburger Bildungs-Startup bietet seit 2018 ein bislang in Deutschland einzigartiges Qualifizierungsangebot für IT-Berufe im Live-Online-Modus. Angelehnt an die Coding-Camps in den USA bietet Neue Fische Intensivkurse an, in denen sich Talente und besonders Quereinsteiger in wenigen Monaten zu IT-Profis schulen lassen. Aus Buchhaltern werden so Data-Analysten, aus Chemikern und Grundschullehrerinnen, Programmierer und Cloud-Entwicklerinnen. Nach ihrem digitalen Gesellenstück vermittelt Neue Fische die Absolventen direkt an Unternehmen. Dies sei der schnellstmögliche Weg in die IT, schwärmt Dalia Das von ihrer Turbo-Qualifizierungsakademie. Über ihre Initialzündung zu dieser Geschäftsidee, die große Frage, wie wir als Gesellschaft dem Fachkräfteschwund effektiv entgegenwirken können und die dazu entwickelte Strategie unserer Kammer, spreche ich nun mit der Hamburger Unternehmerin Dalia Das. Herzlich willkommen in unserem Zukunftspodcast, Dalia. Und danke, dass wir hier bei dir in deinem Headquarter der Neuen Fische in Bahrenfeld zu Gast sein dürfen.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Wir sprechen heute über das für die Wirtschaft so wichtige Thema Fachkräfte. Was bewegt dich bei dem Thema? Immerhin hast du daraus dein Geschäftsmodell entwickelt. Ne?
Ja, also vielleicht nochmal herzlichen Dank für euren Besuch. Fachkräftemangel ist das Thema, das nicht nur Hamburg bewegt, sondern am Ende ja ganz Deutschland. Und wir werden die vielen Herausforderungen, die wir im Arbeitsmarkt zu bewältigen haben, bei Digitalisierung, inzwischen aber ja auch in allen anderen Bereichen nicht bewältigen können, wenn wir keine vernünftige Fachkräftestrategie entwickeln. Und ich habe es damals bei der Gründung als meine Aufgabe gesehen, auch als privater Bildungsanbieter meinen Teil dazu beizusteuern und meine Ideen umzusetzen.
Bildung ist das Stichwort, der Schlüssel. Ja. Du selbst hast ja auch eine spannende Biografie. Dein Eltern stammen aus Indien. Ja. Du bist im Ruhrgebiet in Recklinghausen aufgewachsen und dein Vater Elektromeister, Mutter Lehrerin. Ja, meine Mutter war auch Lehrerin. Ja, das Teil. Deswegen ist sozusagen Bildung eigentlich einem in die Wiege gelegt. Aber welche Rolle spielte für dich Bildung in deinem Leben?
Ja? Bildung war immer schon sehr wichtig, gerade für meine Eltern, die ja als Einwanderer dann eben hier nach Deutschland gekommen sind, sich auch erstmal mit der deutschen Sprache beschäftigen mussten, dann damit zu kämpfen hatten, dass ihre Berufsabschlüsse nicht anerkannt wurden. Thema, was ja auch heute noch eine Rolle spielt, gab es damals also auch schon. Und die haben einfach bei uns Kindern, ich habe noch einen kleinen Bruder, wirklich viel Wert darauf gelegt, dass wir uns hier ins deutsche System integrieren und dass wir Bildung ernst nehmen, weil sie von Anfang an begriffen haben, dass Bildung der Schlüssel für den Erfolg hier in Deutschland auch sein würde. Und keine Ahnung, vielleicht hat das über viele Umwege oder Wege dann auch dafür gesorgt, dass ich letzten Endes im Bildungsbereich gegründet habe, was ja nicht so offensichtlich ist und was auch nicht so viele Menschen tun.
Ja, aber das ist eine ganz entscheidende Sache. Aber bevor du gegründet hast, hast du ja auch viele Stationen gehabt. Du hast mehr als 15 Jahre für Unternehmen wie AOL, Bertelsmann gearbeitet oder die BMG Music Company mit aufgebaut. Heute angelst du ganz besonders nach IT-Talenten, den meist völlig branchenfernen Personalteichen. Ja, die Hochschul- und Berufsschulabgänger scheinen den Bedarf bei weitem nicht zu decken. Ja, und du bist sozusagen dann nochmal in einem speziellen Segment unterwegs. Ne?
Ja, das ist richtig. Ich habe damals in meinen Konzernjobs eigentlich immer auch den Fachkräftemangel so am Rand miterlebt. Bertelsmann, als ich dort eingestiegen bin, war gerade dabei, sich zu digitalisieren. Und es war eine ständige Frage, wo denn die Talente herkommen. Nun hat Bertelsmann einen großen Namen und eine tolle Talentstrategie. Dementsprechend hat niemand einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen. Aber trotzdem war sowohl in der Konzernzentrale als auch später beim Aufbau der BMG in Neu, da wollten wir das Musikverlagsgeschäft ja digitalisieren, hatte ich immer tolle Ideen, so wie man das konzeptionell lösen soll, aber bin selber ja auch keine ITlerin und wusste genau, okay, wo finde ich die Leute, die mir diese Strategie oder dieses Konzept ins Leben umsetzen? Und von daher hatte ich da am Rand immer wieder mit zu tun, hatte als letzte Station im Konzern dann aber auch den Auftrag, mich mit Innovationen in Bildung zu beschäftigen. Habe dann viel Zeit in den USA verbracht und habe dort eigentlich gesehen, dass die schon ihre eigene Lösung für zumindest den Fachkräftemangel im Digitalen hatten, nämlich diese Tech-Bootcamps, die einfach in sehr kurzer Zeit Leute aus völlig anderen Gewässern, so wie du es gerade formuliert hast, fit machen für digitale Berufe mit Zukunft. Und das habe ich dann weiter verfolgt, hat mich fasziniert, habe auch selber mal so ein Bootcamp absolviert, zumindest in Teilen, und habe dann immer wieder geguckt, wo passiert das denn hier in Deutschland, weil wir haben doch auch Fachkräftemangel und selbst wenn er damals, 2012 fing das so an, noch nicht so groß war hier vielleicht in Deutschland, war eigentlich für mich klar, dass wir ja auch
kannst
darauf
du noch
zusteuern.
Vielleicht ein bisschen erzählen. Bootcamp haben ja viele auch ein bisschen militärische sozusagen Perspektive drauf. Was heißt das, so ein Bootcamp?
Also Bootcamp ist einfach ein speziell konzipiertes Trainingskonzept, das in sehr kurzer Zeit und dafür aber auch sehr intensiv in den Job führt. Das ist also ein Anschlussprogramm. Ich sage immer gerne, Deutschland ist so abschlussgetrieben. Dabei geht es ja eigentlich dahinter um den Anschluss, nämlich den Anschluss in den Job. So, und wenn man den Anschluss sicherstellen will, dann sieht ein Programm oder ein Curriculum unter Umständen anders aus als eins, was man traditionell an einer Hochschule oder auch im dualen System irgendwie geht. Es ist ein schnelles Programm für mutige Menschen, die eben sich zutrauen, den Beruf zu wechseln, von egal wo sie her hinkommen, weil sie vielleicht eine Faszination fürs Technische haben oder weil sie begriffen haben, dass ihr Job, wo sie klassisch herkommen, vielleicht auch nicht mehr so zukunftssicher ist. Und dann haben wir eben inzwischen 10 Programme im Programm und bauen das auch immer weiter aus, um uns den neuen Berufsbildern zu nähern und sorgen dafür, dass jemand, der uns im Vorstellungsgespräch überzeugt, man muss sich schon auch bewerben und so weiter und dann testen wir alle möglichen Sachen, aber in der Regel nicht IT-Kenntnisse, weil die sollen ja bei uns dazukommen. Und die bereiten wir wirklich auf das vor, was in so einem Jobprofil von einem Arbeitgeber zum Thema Data Analyst oder zum Thema Cloud Analyst oder Engineer tatsächlich gebraucht wird. Das ist viel weniger.
Wie lange
natürlich
dauert so ein Bootcamp?
Es geht natürlich immer darum, wie groß ist die Lücke, die man schließen muss, um auf diesen ersten Job in diesem neuen Feld zu passen. Klassisch dauern unsere Programme zwischen 3 und 6 Monaten. Je nachdem, ob man sie in Vollzeit oder Teilzeit absolviert. Das ist aber ja deutlich kürzer, als wenn man nach einer erfolgreichen Erstausbildung vielleicht nochmal zur Uni geht.
Klar.
Oder womöglich noch eine Ausbildung obendrauf sattelt. Also wir reden eben von Monaten und nicht von Jahren.
Und wie ist so die Resonanz auch und das Feedback von, ich sag mal, was ich häufig auch mitkriege, HR-Abteilung, Personalabteilung, sind ja, was Quereinsteiger angeht, auch häufig ein bisschen skeptisch. Die suchen eigentlich, dass der Lebenslauf direkt dahin führt dazu. Wie geht ihr damit um? Was ist da eure Erfahrung mit, ne?
Also es ist deutlich besser geworden. Und das ist besser geworden, weil die Situation schlechter geworden ist. Man findet einfach nicht mehr genügend Fische für den leeren Personalteich. Das ist übrigens der Grund, warum ich damals mein Unternehmen so benannt habe. Ich wollte neue Fische für den leeren Personalteich machen und Schools sein, die ausbildet und Pool für Unternehmen, die dann auch angeln können. So haben wir dann auch unsere Absolventen mit Unternehmen vernetzt. Unternehmen sind aufgeschlossener geworden gegenüber Quereinsteigern, wenn das, was diese Absolventen vorzuweisen haben, den Qualitätsansprüchen genügt. Und das ist eben nicht mehr nur der Abschluss. Mhm. Das kann einfach auch das sein, was wir zum Beispiel unseren AbsolventInnen an die Hand geben. Das, mhm. Wir geben denen nämlich ein digitales Gesellenstück an die Hand. Mhm. Das ist sozusagen wie eine Arbeitsprobe und mhm. sehr vergleichbar mit dem Handwerk. Da mhm. konnte man ja auch immer was bauen und vorzeigen. Und angucken. Und,
ja, und Unternehmen können dann selbst entscheiden, ob die Anschlussfähigkeit schon gegeben ist. Ne? Genau. Das ist so jenseits der vielen formalen Programme, die es sonst auch in den Kammern gibt zum Beispiel.
Genau, und dann ist es halt auch so, dass am Ende ja auch die Sozialkompetenzen mit entscheidend sind. Diese Future Skills, von denen wir immer reden, sind ja nicht nur die harten Skills von heute, sondern auch eben, dass man lernfähig bleibt für die Zukunft. Und ich glaube, das haben die viele Unternehmen zumindest für sich erkannt. Und deswegen gucken wir halt auch auf gute Einstiegsquoten zurück und hoffentlich auch nach vorn.
Du bist ja nicht auch insofern wahrscheinlich ein spannendes Role Model, weil im IT-Bereich, Klischee ist ja, und Fakten nehmen es auch noch her, ist ja häufig sehr männlich dominiert. Ja, und das wäre ja nicht, dass wenig Frauen die IT oder weniger Frauen das dann machen. Ich glaube, 18% der Informatikstudierenden in Deutschland sind weiblich. Aber ihr sprecht auch gezielt Frauen an. Wie ist da die Resonanz? Ja?
Die ist tatsächlich erfreulich gut und zeigt einfach auch nur, dass digitale Berufe absolut auch was für Frauen sind, wenn es eben auch Wege gibt, die attraktiv sind für Frauen. Wir haben also an allen unseren Standorten in ganz Deutschland eher so eine Quote von 35% Frauen in unseren Kursen, manchmal auch 40%. Eben im Schnitt zu den Studienanfängern doppelt so viel und dadurch auch im Schnitt doppelt so viel wie in der deutschen IT-Berufswelt. So sorgen wir dann eben entsprechend für Nachwuchs, geben uns aber eben auch Mühe, Frauen da Tür und Tor zu öffnen und Hürden abzubauen. Frauen oder Mädchen werden halt schon früh sozialisiert in die Schublade Nicht-Autos und eben auch Nicht-Computer. Ist oft immer noch so.
Ja, Wahnsinn, ne?
Hält sich seit Generationen und das führt natürlich dazu, dass auch niemand jemanden kennt.
Ja, ich glaube, es wird, also ein kleiner Exkurs, immer ein bisschen schwieriger. Früher war Playmobil die gleiche Figur, heute ist das nach Mädchen und Jungs schon mit 2 Jahren spezialisiert. Ne? Das ist schon bemerkenswert.
Genau.
Ne?
Und das setzt sich dann ja fort, dass viele Mädchen einfach nicht MINT-Fächer oder insbesondere Informatik studieren. Und dann kommt man ja raus mit einem Abschluss, der erstmal nichts mit IT zu tun hat. Und dann muss man sich quasi erst über einen zweiten Weg den Einstieg in die IT erarbeiten, weil man vielleicht im Job plötzlich gelernt hat, im Marketingjob oder im HR-Job, um bei den Klischee-Jobs zu bleiben für Frauen nach dem Studium, dass man dann sagt, so, oh, hier ist die Nachbarabteilung, die die Web-Anwendung baut. Das will ich eigentlich selber können. Warum muss ich da immer Anträge stellen und warten, bis die mal Zeit für mich haben? Und dann kommen sie sozusagen später zu uns, weil wir eben mit unserem Konzept auch gut auf Frauen passen. Kurz, schnell, fokussiert, planbar, das liegt Frauen.
Und auch Eltern, ne? Ihr sprecht auch gezielt Eltern an. Warum ist das eine spannende Zielgruppe auch?
Na, gerade die Mütter, die sich in Elternzeit begeben, kehren ja oftmals gar nicht mehr an den Arbeitsplatz zurück oder halt nur in anderen Jobs. Und das liegt zum Teil auch daran, dass Unternehmen ihren Menschen in Elternzeit sind halt meistens noch Frauen, gar nicht genügend Möglichkeiten bieten, sich in der Zeit vielleicht weiterzubilden. Und deswegen haben wir auch da einfach mal als Versuch gesagt, hey, lasst uns doch ein Produkt kreieren, was sich explizit an diese Zielgruppe richtet. Und dann findet die Weiterbildung oder diese Quereinstiegsqualifikation eben nicht Vollzeit statt, sondern Teilzeit und auch nicht Teilzeit am Abend, wie so häufig an den Unis oder so, sondern eben morgens 9 bis 12. Da hat jeder Kinderbetreuung. In Hamburg sind wir da ja auch sehr, sehr gut und haben wir einfach probiert und wird sehr gut angenommen.
Wie ist der Markt? Ist der Markt so, dass Unternehmen zu dir kommen und sagen, hier, welche Fische hast du im Teich? Das kannst du uns anbieten? Oder ist es eher so, dass die potenziellen Fische zu euch kommen und sagen, wir wollen gerne eure Weiterbildung machen und laufen dann quasi, schwimmen dann einfach weiter und suchen sich quasi dann ihre Unternehmen oder final kommen Unternehmen und sagen, ich möchte folgende Person, die soll bitte qualifiziert werden von euch. Wie läuft das?
Ist unterschiedlich. Wir sind gestartet mit den individuellen motivierten Menschen. Und das stellt nach wie vor auch das Gros der Teilnehmerschaft. Wir haben jetzt aber zunehmend Unternehmen, die für sich erkannt haben, dass dieses Neueinstellen von Talenten, die dann hier in unserem Pool sind, auch nicht die alleinige Lösung sein kann, weil die ja auch eine Verantwortung haben, ihre Mitarbeiter, die schon da sind, mitzunehmen ins Digitale. Gerade auch mit Demografiefragen dann ja auch behaftet, wie viele kann man neu einstellen, was kann man tun, dass nicht alle irgendwie direkt das Unternehmen verlassen müssen. Und deswegen gibt es jetzt auch größere Anfragen und größere Kooperationen mit Unternehmen, die ganz gezielt entweder ihre eigenen Mitarbeitenden upskillen wollen, in Richtung digital. Da haben wir speziell konzipierte Programme, die darauf ausgerichtet sind. Und zum Zweiten gibt es auch Unternehmen, die gezielt sagen, ich suche 80 von dem Profil, könnt ihr mir die finden und ausbilden? Weil so viel Ausbildungskapazität hat das Unternehmen alleine dann vielleicht auch nicht. Das heißt, da passiert schon Umdenken und das finden wir tatsächlich auch sehr spannend.
Ja, super, super spannend. Ihr habt ja bisher roundabout 2000 Alumni. Habt ihr eine Erfolgsquote oder fast die Zahl nicht mehr?
Ja, sind schon noch ein bisschen mehr inzwischen. Wenn man dieses Jahr mit dazu zählt, sind wir deutlich über den 2500. Wir haben im letzten Jahr alleine schon 1500 Menschen ausgebildet und sind ja jetzt so seit 6 Jahren am Start. Die Quote ist sehr gut. Wir haben 2022, das ist die letzte Zahl, die ich so in vollständig als Jahr habe, 92% unserer Absolventinnen in den Arbeitsmarkt geschickt. Überwiegend eben auch in diesen technischen Berufen, in denen sie sich haben qualifizieren lassen. Andere sind aber mit diesem neuen Wissen auch in ihre alten Domänen zurückgegangen, aber eben technisierter, was ja hilft. Also jeder Marketingjob ist heute digitaler, jeder HR-Job braucht irgendwas mit Daten und dementsprechend ist man mit den Qualifikationen, die man hier erwirbt, für jeden Job einfach schon mal der bessere qualifizierte Mensch, was vielen dann auch den Wiedereinstieg erleichtert.
Wie ist denn eure, es wird ja viel über IT, Informatik an Schulen, digitale Kompetenzen sollen vermittelt werden, ist selbst Mutter, ich habe auch Kinder, möchte das mal mit, dass sie dann auch viel natürlich machen und ständig am iPad hängen und sowas, aber ist das ein Manko, digitale Kompetenzen in Deutschland, sind die zu schlecht vermittelt in unseren klassischen Bildungswegen oder?
Ja, ich glaube schon. Also wir haben jetzt, glaube ich, ab nächstes Jahr dann die Informatik-Schulpflicht oder die Informatikpflicht an den Schulen und ich finde das auch gut.
Werden Lehrer bei euch qualifiziert? Das höre ich auch, die haben auch Bedarf. Ne?
Machen wir nicht, weil wir eben die Anwendungsseite im Ausbilden und nicht den Lehrer. Da kann man aber gerne drüber sprechen.
Ja, schöne Grüße an die neue Schulsenatorin. Können wir
genau. Aber Schule alleine reicht auch nicht aus. Wir haben in Hamburg tatsächlich im Bundesvergleich ja auch weniger technische Studiengänge. Das heißt, selbst wenn man vorher in der Schule dann den Informatikunterricht genießt und auch da ist die Frage, wie aufregend ist der dann oder wie nicht aufregend? Dann ist die Frage, wie geht's denn danach weiter? Weil zwischen Schule und Arbeitsmarkt ist ja noch ein bisschen und gerade bei den Studiengängen hinken wir in Hamburg so ein bisschen hinterher. Ja, wir haben weniger Studiengänge im technischen Bereich als andere große deutsche Metropolen, übrigens auch als andere große europäische Metropolen.
Da wird's eher noch schlimmer.
Und da müssen wir aus meiner Sicht zunehmend ansetzen, wenn wir digitaler werden wollen.
Ja, unbedingt. Wie siehst du denn eigentlich, wenn auch mal auf junge Menschen häufig den Weg, duale Berufsbildung und dann da Karriere machen oder Studium. Häufig ist das Studium eigentlich mal so die Krone, das will man irgendwie hin. Perspektive bei uns, viele Unternehmen sagen, wunderbar, wir bilden Leute aus, bilden sie weiter und haben halt dann wunderbare Verdienstmöglichkeiten, Karrierewege. Welche Erfahrungen macht ihr mit dieser, in dieser Hinsicht? Ja? Habt ihr mehr Uni-Absolventen oder?
Wir haben tatsächlich überwiegend Absolventen von Unis oder Fachhochschulen, auch Menschen, die über das duale Bildungssystem zu uns kommen. Ich persönlich bin ja großer Fan der Ausbildung, das sage ich auch immer wieder. Allerdings steht so eine Ausbildung ja meistens am Anfang des Berufslebens, ebenso wie ein Studium auch. Und ich glaube, der springende Punkt ist, dass man auch später im Leben einen Weg findet und bietet, der erlaubt, dann auch immer weiter anschlussfähig zu sein, weil man sonst einfach irgendwann abgehängt wird oder sich selber kümmern muss und so weiter. Und ich glaube, da mangelt es noch an so einer Art dritten Säule, die nach Schule, Ausbildung oder Studium und die danach dann eben noch käme.
Lebenslanges Lernen als Stichwort.
Genau, lebenslanges Lernen, aber so, dass es eben auch passt auf das, was zum Beispiel jetzt hier eine Stadt an Jobs auch zu bieten hat. Das heißt, das lebenslange Lernen wird ja oft auch noch so konnotiert mit, das ist so eine Hobbyveranstaltung oder man macht hier, man bildet sich immer in irgendwas weiter. Na, ich meine schon, was sehr fokussiert ist, dass man eine Standortanalyse macht in den Städten in Deutschland, was wird hier gebraucht und dann gezielt mit Bildungsanbietern, Unis, aber auch privaten zusammenarbeitet und sagt, okay, wer kann uns helfen, diese Lücke zu schließen? Wer kann uns helfen, die Menschen auf das vorzubereiten, was wirklich gebraucht wird?
Das ist ein super, also super Stichwort, Ansatz und auch die Perspektive drauf, weil wir haben aber in Hamburg, in Deutschland insgesamt, aber in Hamburg auch ein zunehmendes, richtig hartes Fachkräfteproblem. Ja? Uns fehlen in den nächsten 10 Jahren, nagel mich jetzt nicht fest auf die letzten Zahlen, aber 130.000 Fachkräfte. Und wir sind am Anfang dieser Entwicklung demografisch. Es wird dann irgendwann in den 50er Jahren wieder besser von der Demografie. Aber das muss man eben alles dann sehen. Und wir haben natürlich verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten, diese Lücke zu schließen. Also wir sind am Anfang, aktuell können uns 20.000. Ne? Insofern wird das nochmal eine Riesenlücke in den nächsten Jahren, die sich da auftut. Und man kann natürlich über das Thema Zuwanderung kommen. Ja? Man kann natürlich irgendwie gucken, dass man die Leute, die hier sind, noch irgendwie dann in den Arbeitsmarkt integriert. Das hat auch was mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun und so. Es hat aber insbesondere auch was mit Qualifizierung, lebenslanges Lernen zu tun und immer wieder den Begriff der Anschlussfähigkeit auch mit herzustellen. Insofern passt das. Für uns ist lebenslanges Lernen auch eine große Säule in unserer eigenen Fachkräftestrategie. Wir haben auch da eine eigene Plattform für gebildet. Und insofern schätzen wir uns glücklich, aber ich glaube, ganz Hamburg kann sich glücklich schätzen und viele Unternehmen, dass ihr hier auch gegründet habt und so einen innovativen Ansatz hier mit verfolgt und seit 6 Jahren hier unternehmerisch aktiv seid und eben auch helft, den Arbeitsmarkt in die Zukunft zu führen mit den richtigen Skills. Insofern erstmal freut sich Hamburg. Aber mal die Frage, warum hast du dich für Hamburg entschieden? Was gab es da eine spezielle Sache? Du kommst ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet.
Ja, ich habe mich tatsächlich für Hamburg entschieden, weil ich zum einen endlich mal da arbeiten wollte, wo ich lebe. Ich bin ja viel unterwegs gewesen und mal beides zu kombinieren, war schon eine schöne Sache. Insbesondere, weil mein Sohn bei der Gründung 2 war. Das hat ja auch durchaus einen Faktor. Mal zu den harten Fakten. Hamburg hat eigentlich alles, was ich zur Gründung brauchte. Hamburg hat tolle Menschen. Hamburg hat tolle Unternehmen, die ja auch vorzeigbar sind und die auch bereit waren, sich zu engagieren und sich auf dieses Experiment mit Quereinsteigern, damals 2018 war das ja noch so experimentell, einzulassen und die auch bereit waren, zum Beispiel zu unseren Abschlussveranstaltungen zu kommen. Wir haben also immer unsere Klassen mit einem Event verabschiedet und da dann auch die Hamburger Wirtschaft und Unternehmen eingeladen, sich einfach mal zu vernetzen mit diesen Menschen und zu gucken, was können die denn nach so 3 Monaten. Und das fand viele Unternehmen spannend. So, und deswegen war das Zweite, was man braucht, um erfolgreich zu sein, wenn man sowas macht, wie wir das hier machen. Und das Dritte war aber auch die technischen Studiengänge, die hier ja nicht so überaus geprägt sind in Hamburg. Das heißt, wir konnten mit unseren nur technischen Programmen auch was bieten, was vielleicht sonst nicht ausreichend dargeboten wurde. Und deswegen war Hamburg eigentlich perfekt für die Gründung. Ich bin dann aber ja sehr schnell nach Köln, München, Frankfurt, Bochum und schlussendlich auch nach Berlin gegangen. Dort sind wir unter dem Namen Spiced Academy vertreten, mit einem großen Campus im hippen Kreuzberg.
Ja, das hören wir gar nicht so gerne. Aber würdest du wieder in Hamburg gründen? Ist ja die.
Würde wieder in Hamburg gründen. Warum würde ich wieder in Hamburg gründen? Weil ich glaube, ich in den letzten Jahren hier auch ein Netzwerk aufgebaut habe. Hier sind tolle Unternehmen. Wir haben ja auch tolle weibliche Gründerinnen. Da bin ich ja zum Glück nicht mehr so alleine auf weiter Flur.
wenn du jetzt wirklich nochmal begründen würdest in Hamburg, ja, was sollte besser laufen oder was wären deine Anregungen, was würdest du dir wünschen, ne?
Na, zum Glück habe ich ja inzwischen ein gutes Netzwerk aufgebaut, sodass das Gründen sicherlich leichter fällt als am Anfang. Am Anfang bin ich zum Beispiel daran gescheitert, dass ich mich zwar als innovativ gesehen habe mit dem Bildungsangebot, was ich hier aufbauen wollte, aber die Förderinstitutionen offensichtlich nicht so. Ich mich habe mal beworben für eine Gründerunterstützung und die wurde abgelehnt letzten Endes mit der Begründung, dass so Bildung nicht in diesen förderfähigen Themengebiet liegt. Das habe ich anders gesehen. Ich habe dann zum Glück trotzdem weitergemacht. Aber diese Dinge müssten sich ändern, wenn ich nochmal in Hamburg gründen würde.
Ja, weil Bildung ja auch die Basis ist für Innovation. Die Fachkräfte treiben die Innovation daran. Ne?
Genau, und dann jetzt in meinem Feld war das Thema passend ausgebildete Menschen für mein Personal nicht so schwierig, weil ich ja Entwickler und Software-Experten, Datenexperten brauchte, die habe ich ausreichend als Lehrer gefunden. Wenn ich jetzt aber ein technisches Unternehmen wäre, was vielleicht innovativ auch forschungsbasiert arbeitet, dann würde ich hier mir einfach wünschen, dass es eben auch besser qualifiziert Uni-Absolventen gäbe, die aus technischen Studiengängen kommen, weil letzten Endes braucht man die dann ja, um das Unternehmen auch ins Wachstum zu überführen. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, die ich so ausmache, dass das Unternehmen oder Startups eben sagen, gerade auch die schon mal gegründet haben, dass sie vielleicht sagen, ich weiß nicht genau, ob ich in Hamburg nochmal gründen würde, weil ich habe dann in Phase 2 vielleicht die Schwierigkeiten, das Wachstum tatsächlich hinzubekommen.
Aber ist das ein Hamburger Spezifikum im Vergleich jetzt zu Köln, Berlin oder so, oder ist das ein deutsches Thema?
Nee, Hamburg steht leider, ich sag's ja ungern, steht im Vergleich zu anderen deutschen Metropolen und auch zu anderen europäischen Metropolen schlechter da. Was aber insofern ja nur gut ist, weil damit kann man ja arbeiten mit der Aussage. Man kann ja sagen, wir sind heute hier und wollen übermorgen da sein und dann muss man halt strategisch daran arbeiten, dass man das ausbaut. Weil das ist mit einer der Faktoren, das höre ich auch von den Gründern hier, wir finden die Leute nicht und weil das so schwer ist. Es gibt noch andere Aussagen, warum man hier nicht nochmal gründen wollen würde, weil das mit der Finanzierung schwierig ist und so weiter, schwieriger als woanders, kann ich nicht beurteilen.
Aber ja, ist ja ganz spannend. Wir hören auch von vielen Startups, die sagen, Hamburg ist ja schon auch ein attraktiver Markt, weil es auch ein starkes wirtschaftliches Umfeld ist. Ja, kulminiert so ein bisschen in dem Satz, den wir dann draus machen. Zumal, wenn du ein Startup gründen willst, geh nach Berlin. Aber wenn du mit Geld verdienen willst, dann geh nach Hamburg. Ja? Würdest du das unterschreiben oder?
Ich glaube, es hat wirklich damit zu tun, was man gründet und wo das spezifische Problem liegt. Natürlich ist ein Unternehmen, das darauf angewiesen ist, eine starke Wirtschaft um sich herum zu haben, immer gut aufgehoben in Hamburg mit den tollen Unternehmen, die wir haben und auch vielen Unterstützern privater Natur, wenn man die begeistern kann für etwas, um das hier zu stärken. Wir haben aber eben auch Unternehmen, die brauchen anderen Support. Die brauchen vielleicht forschungsintensivere Unternehmen als die wir hier haben. Und dann guckt man vielleicht, ob dann Berlin der richtige Standort ist, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist einfach sehr speziell.
Ja, das sind interessante Perspektiven, die du da auch mit reinbringst. Und wir müssen natürlich immer gucken, diese Lücke wird so. Es ist der hauptlimitierende Faktor für Wirtschaftswachstum in Deutschland, aber auch eben bei uns hier in Hamburg. Wir haben das Wohnungsthema das Spannende ist ja, du qualifizierst ja Leute, die sind hier. Das heißt, die haben in der Regel schon eine Wohnung oder sind irgendwie dann hier. Das heißt, wir können sie immer direkt und unmittelbar in den Arbeitsmarkt auch bringen. Das ist natürlich eine ganz hervorragende Chance.
Absolut. Deswegen sage ich auch immer, bei aller Zuwanderung, die wichtig ist, die aber dann zum Beispiel auch vielleicht mehr internationale Studiengänge bräuchte. Auch da ist Hamburg leider nicht top. Ist es dann aber ja auch gut, vernünftig mit den Leuten zu haben, die wir haben.
Habt ihr denn auch Leute, ich sag mal, Angebote für Personen, die jetzt hierher geflohen sind oder Migrationshintergründe haben und sagen, wir sind jetzt hier neu in Hamburg und noch nicht so anschlussfähig am Arbeitsmarkt aus wahrscheinlich auf vielen formalen Gründen oder sowas, aber wie geht ihr mit der Zielgruppe um?
Also wir haben ja von Anfang an unsere Programme in Deutsch und englischer Sprache schon mal angeboten. Damit sind sie ja für internationale, egal ob geflüchtet oder aus sonstigen Gründen, hier in Deutschland zugänglicher. Dann ist es aber natürlich so, dass unsere Programme sehr kurz sind. Da muss man halt schon gucken, wer schafft das, diese Programme in kurzer Zeit, so dass man anschlussfähig ist. Und am Ende hängt die Anschlussfähigkeit natürlich auch ein Stück weit von den Unternehmen ab. Kann man mit nur englischer Sprache erstmal überhaupt einsteigen? Mhm. Wie gut muss man in deutscher Sprache sein? Und die deutsche Sprache zu erlernen, da komme ich dann wieder zu meinen Eltern zurück, die das scheint sehr schwer zu sein. Mhm. Und es braucht halt eben auch seine Zeit. Und deswegen Klar. muss man einfach schauen, wie sieht eine vernünftige Integrationsmöglichkeit auf. Mhm. Wir haben hier in Hamburg, glaube ich, 9% Menschen, wo noch steht, sie sind, man weiß nicht, wie sie qualifiziert sind. Mhm. So eine statistische Zahl, da steckt bestimmt ganz viel dahinter. Ja. Aber wenn man daran arbeiten würde, hat man ja plötzlich einen ganz spannenden Pool an Menschen, die plötzlich qualifiziert für irgendwas mhm. sind. Das heißt also, es lohnt sich, da ranzugehen. Anerkennung, ausländische Abschlüsse wäre natürlich auch nochmal sowas, ne? um dann vielleicht auch schneller anschlussfähig zu sein, weil wir eben doch noch sehr abschlussgetrieben sind. Mhm. Und wenn man dann den Anschluss nicht oder den Abschluss nicht anerkannt bekommt, dann dauert es halt alles. Also es ist so vielfältig.
Ja, und das ist sozusagen auch wirklich Kernthema bei uns in unserer Arbeit. Ne? Wir sagen, also bei uns so die duale Berufsbildung, die Prüfungen, die wir da abnehmen, Prüfungssprache ist Deutsch. Weil sozusagen auch im Berufsbildungsgesetz und weil wir auch natürlich sehen mit dem ganzen Thema so ein Abschluss, wenn du eine kaufmännische Ausbildung gemacht hast oder so, wird schon auch signalisiert damit, der kann auch Deutsch oder die Person kann auch Deutsch und kann eben dann auch im Unternehmen sozusagen, das ist quasi auch dieses Signaling, ja, mit dem Abschluss, dass man dann irgendwie dann signalisiert. Und daran scheitert häufig auch diese Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, dass gar nicht klar ist, was sind da für Kompetenzen. Ne?
Genau, und da geht diese Schwierigkeit, die wir auch häufig sehen mit unseren Absolventen, mhm. die geht sogar noch ein Stück weiter. Dadurch, dass es kein anerkannter Abschluss ist, fällt gerade tarifgebundenen Unternehmen, fällt es dann schwer, unsere Absolventinnen mhm. Einzugliedern in ihre Gehaltsstruktur. Und das sorgt teilweise dann auch dafür, dass unsere Absolventen sich für ein anderes Unternehmen entscheiden, weil sie mhm. dort, wenn die dann nicht tarifgebunden mhm. sind, auch ein besseres Gehalt bekommen. Grundsätzlich ist mhm. es nämlich so, dass unsere Absolventinnen trotz dieser sehr kurzen mhm. Dauer ähnlich oder gleich gut bezahlt werden, wie tatsächlich die Absolventen, die direkt aus der Uni kommen.
Ja, super spannend. Was sagen denn die Gewerkschaften dazu?
Mit denen habe ich noch nicht persönlich gesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss ja auch immer schauen, welche.
Die propagieren ja sehr stark tarifgebundene Unternehmen und dass das sozusagen, dass die Realität sieht ja auch teilweise anders aus. Ja? Also ich unterstütze das auch persönlich sehr, die Tarifverträge, aber es ist sozusagen eben, geht an der Realität teilweise ein bisschen vorbei. Ne?
Es ist einfach nicht flexibel genug und ich glaube, das ist aber auch nichts, was wir jetzt mit Neufische großartig lösen können. Wir können uns gerne an einer Diskussion dazu beteiligen und auch darauf aufmerksam machen, zusammen mit anderen Bildungsanbietern, die ja vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Mhm. Wir können aber natürlich auch mal schauen, was man mit der Handelskammer so zusammen auf die Beine stellen mhm. kann in Richtung Anerkennung. Ich glaube, es ist insgesamt ein Thema, was auch von Seiten der Länder oder auch des Bundes eine stärkere Aufmerksamkeit bedarf, weil die Details sind eben das Entscheidende, sowas dann auch wirklich ins Fliegen zu bekommen.
Also das können wir sehr gerne tun, weil wir gemeinschaftlich mit allen Kammern in Nürnberg die IHK FOSA, FOSA steht Foreign Skills Approval, sozusagen betreiben und eben auch da dann auch mal an gewisse Grenzen kommen. Insofern wäre der Austausch da super, super spannend. Aber wir haben
betrifft ja übrigens auch, betrifft auch die inländischen, geht gar nicht nur um die ausländischen Abschlüsse. Mhm. Wie stuft jemand einen deutschen Menschen ein, der zwar einen Abschluss in BWL mitbringt, aber dann in der Informatik einsteigen soll, mit dem er dann bei uns, den er quasi bei uns erworben hat. Selbst das fällt schon schwer.
Okay.
Also ist wirklich ein bisschen Arbeit.
Und auf jeden Fall. Und da, ich glaube, die Zukunft wird da viel Flexibilisierung notwendig machen. Ja, und das wird auch passieren, je größer sozusagen der Fachkräftebedarf und Druck auch einfach dann ist, auf die traditionellen Systeme sich entwickelt haben. Aber dieser Podcast heißt ja auch Hamburg 2040. Ja, also insofern können wir ja durchaus ein bisschen in die Glaskugel gucken und ich würde dir eigentlich gerne jetzt nochmal so zum Abschluss so die Frage stellen, ja, 2040, wo entwickelt sich aus deiner Sicht dieses ganze Fachkräftethema, Weiterbildungsthema hin und was muss die Politik tun, was müssen Bund, Länder tun, damit es sich auch in die aus deiner Sicht richtige Richtung dann entwickelt? Ne?
Ja, also Hamburg hat ja alle Chancen. Das ist auf jeden Fall ja schon mal etwas Positives. Ich glaube fest daran, dass sich weitere Investitionen in Bildung lohnen, insbesondere in den Ausbau eben von technischen Studiengängen, insbesondere in die Internationalisierung der Bildung hier auch an den Universitäten, um tatsächlich auch attraktiver zu sein für junge Leute aus dem Ausland hierher zu kommen, weil sie auf Englisch zum Beispiel studieren können. Ich glaube eben, dass wir dieses lebenslange Lernen-Thema dann auch so leben müssen, dass es im Alltag ankommen kann. Das heißt, da gezielt mit allen Akteuren der Wirtschaft und dem Bildungsmarkt zusammenzuarbeiten, da müssen auch Unis mit dran unter Umständen und Schulen sind ja sowieso schon dabei, sich ein bisschen stärker mit digital zu beschäftigen. Aber aber so diese Durchlässigkeit zwischen, was will die Wirtschaft, was kann welche Bildung dazu beitragen, dass es klappt und wie kann das Ganze von staatlicher Seite so unterstützt werden, dass die Last nicht nur beim entweder Individuum liegt oder nur bei der Wirtschaft. Wenn die das selber zahlen muss, alleine, dann geht das wahrscheinlich nicht schnell genug. Also da, das wären aus meiner Sicht so die Erfolgskriterien. Und klar hängen damit dann so Dinge zusammen, die uns als Stadt ausmachen, hier in Hamburg lebenswert zu sein, natürlich Wohnraum zu haben für die Internationalen, die da zu uns kommen, den Nahverkehr nochmal weiter auszubauen. Da sind ja unendlich viele Dinge, die darauf einzahlen, wie 2040 in Hamburg dann so gelebt werden kann. Aber diese Investitionen in Bildung und Technisierung, also ein bisschen technischer zu werden. Wir sind ja eine Handelsstadt und wir sind eine Hafenstadt. Aber der Hafen, der wird halt, Hafen ist ja auch Logistik. Also ist ja super zukunftsträchtig.
Ja, auch. Viele Technologien werden auch.
Genau, die Technologien sind zukunftsträchtig. Der Transport vielleicht nicht mehr so. Dementsprechend muss man das nutzen, was wir haben und darauf aufbauen. Und gleichzeitig müssen wir vielleicht auch neue Felder besetzen. Wir haben ja mit dem DESI schon irgendwie eine ganz coole Sache hier in Hamburg, denen viel zu wenig Leute wissen, dass wir das haben. Und wenn man so denkt, dass man auch so innovative Cluster besetzt in Hamburg und vielleicht auch noch ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo aufbauen kann, dann haben wir, glaube ich, eine Chance, auch wirklich wieder attraktiv zu sein für Talente und auch Menschen, die hier sind, genug Perspektive mitzugeben, dass sie hier gebraucht und gefördert werden.
Ja, super. Ich glaube, die Perspektive und Chance ist absolut da für Hamburg. Und da gibt es eben viele Ansätze. DESI hast du genannt, haben wir auch mal sehr intensiv in diesem Podcast beleuchtet hier, was DESI auch da alles beizutragen hat. Und dann haben wir aber auch den Hafen. Ja, wir haben mal geguckt, was sind die potenzialträchtigsten Zukunftstechnologien für Hamburg. Ist halt zum Beispiel Anwendung von Wasserstoff in der Industrie. Da ist der Hafen eine super Plattform. Oder autonome Systeme, autonome KI in der Logistik, solche Themen. Das sind natürlich wunderbare Anwendungen, die wir da auch mit nutzen können, wo wir eigentlich in diesem Logistikkompetenzfeld ganz viel zu bieten haben.
Ne? Und in das Feld wachsen wir natürlich auch gerade mit rein. Also wir launchen jetzt auch neue Programme, auch kürzerformatige Programme, zum Beispiel AI für alle, um mal alle einmal mitzunehmen. Und wir konzipieren eben für Unternehmen auch Programme, die gezielt auf Bedarfe im Unternehmen hinweisen. Also wir haben zum Beispiel mit einem großen Automobilzulieferer ein Programm konzipiert für Ingenieure, die nicht mehr richtig anschlussfähig waren, weil ja auch das Auto immer softwarelastiger wird. Dann haben wir für die ein Programm konzipiert, das und die haben das dann Teilzeit berufsbegleitend absolviert und konnten so ins nächste Projekt einsteigen. Und jetzt kann sich eigentlich jedes Hamburger Unternehmen auch überlegen, habe ich vielleicht auch noch solche Schätze bei mir schlummern, von denen ich nicht so genau weiß, wie sie auf morgen passen und wie kann ich die vielleicht dahin bringen? Ja, und die haben wir. Und mit dem Potenzial zu arbeiten, ist ja extrem spannend, gerade mit Blick auf die Demografieverschiebung. Und da leisten wir mit Neue Fische auf jeden Fall auch gerne unseren Beitrag zu als innovative Bildungsinstitution.
Ja, wunderbar. Das freut uns sehr. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr auch im Jahr 2040 genauso erfolgreich und innovativ seid wie jetzt dann noch weiter. Und vielen Dank für das tolle und anregende Gespräch und die ganzen Perspektiven, die das damit aufmacht. Und wir bleiben auf jeden Fall im Austausch zu den ganzen Themen.
Total gerne. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne.
Das war Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben? Und wovon? Der Podcast der Handelskammer Hamburg mit Hauptgeschäftsführer Malte Heine. Wenn Sie diesen Podcast regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn einfach in Ihrer Podcast-App. Eine Produktion der Handelskammer Hamburg in Zusammenarbeit mit Onken und Partner und Wortlieferant.